ARD Sounds.
Ich habe in dieses Buch Stunden wie Tage einiges an Familiengeschichten und Familiengeschichte einfließen lassen. Ich glaube einfach deswegen, weil nach dem Isidor noch so viele Geschichten übrig geblieben sind und ich fand die so erzählenswert. Ich sage immer, das ist das einzige Erbe, wenn man so will, was ich tatsächlich von meinen Vorfahren habe bekommen können. Dinge gibt es nur ganz wenige. Das wurde alles vernichtet. Wir sind eine sehr kleine Familie. Der Großteil wurde vernichtet. Aber was überlebt hat, sind eben Geschichten. Auf eine Weise sehe ich mich fast als sogenannte dritte Generation nach dem Holocaust auch als Zweitzeugin. Ich möchte diese Geschichten weitergeben.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Zweitzeugin des Holocaust, Geschichtenbewahrerin. Shelley Kupferberg sagt das über sich. Sie ist eine hervorragende Kollegin, Kulturjournalistin, Moderatorin bei Radio 3 und auf vielen Bühnen. Außerdem schreibt sie Romane. Ihr erster, Isidor, war vor 3 Jahren ziemlich erfolgreich. Jetzt legt sie nach. Stunden wie Tage heißt jetzt weiter. Und Nadine hat ihn gelesen. Hallo.
Hallo, Stefan.
Also Isidor fand ich ja ziemlich gut. Mhm. Und ich habe sie auch erlebt, damals in Wien, im Wien-Museum, als sie den Roman vorgestellt hat. Das war echt eine tolle Performance.
Ja, und jetzt ist der Roman ja auch im Burgtheater, hat der Roman Premiere gefeiert als Theaterstück. Auch toll.
Genau, das hat mir Shelley auch erzählt. Mal gucken, vielleicht gibt es ja noch eine Aufführung. Jedenfalls, worum geht's? Die Geschichte ihres Wiener Urgroßonkels, der ist sie nachgegangen, seinem Aufstieg in die obersten Kreise und seinem bitteren Ende unter den Nazis und natürlich der Frage, wo ist eigentlich all der Besitz hingekommen? All die Tassen, Vasen, Kunstwerke des Urgroßonkels, die die Nazis ihm genommen haben. Was erzählt denn Shelley jetzt in Stunden wie Tage?
Ja, das war sozusagen die Geschichte von Isidor und in Stunden wie Tage. Da erzählt sie jetzt eine andere Geschichte, die aber auch wieder uns in die Nazi-Zeit führt, und zwar nach Berlin. Sie erzählt die Geschichte eines Mietshauses in Schöneberg auf der sogenannten Roten Insel, einst ein kommunistisch geprägter Arbeiterkiez. Und in diesem Haus lebt eine bunte Berliner Kiezmischung, also teilweise echt schräge Typen. Und alles wird zusammengehalten von der Hausbesorgerin Martha. Hausbesorgerin, ja, heute würde man wahrscheinlich Hausmeisterin sagen. Und diese Martha hat ein reales Vorbild. Als alte Frau streifte sie Anfang der 2000er Jahre noch durch den Kiez von Shelley und fiel ihr auf. Und es gab Gerüchte über diese Frau, die mit der Nazi-Zeit zu tun hatten. Ja, und Shelley, ganz Journalistin, fing an zu recherchieren und fand raus, dass das Haus mal einem jüdischen Brüderpaar namens Berkowitz gehört hat. Ja, und sie fand außerdem raus, dass die Tochter des einen, Liane Berkowitz, als Mitglied der sogenannten Roten Kapelle hingerichtet worden war. Ja, dieser Geschichte und vielen Nebengeschichten der Hausbewohnerinnen und Hausbewohner geht Shelley jetzt nach. Teilweise sind diese Geschichten und Figuren erfunden. Teilweise hat sie eben hier und da auch Erzählungen und Figuren aus dem eigenen Familienumfeld wieder einfließen lassen. Einen Nachbarn mit Papagei zum Beispiel, der war tatsächlich Nachbar der Großeltern in Tel Aviv.
Also ein Berliner Mietshaus im Mittelpunkt auf der sogenannten Roten Insel. Und da habt ihr euch wahrscheinlich auch getroffen, oder?
Ja, richtig geraten. Es ist ja unser Konzept in Orte und Worte. Wir treffen uns mit den Autorinnen und Autoren da, wo ihre Romane spielen oder eben an Orten, die auf andere Art wichtig für den Roman oder fürs Schreiben sind. Und die Rote Insel in Schöneberg hat sich natürlich angeboten. Ja, und hier sind wir eben spazieren gegangen und haben über Shelleys Recherchen gesprochen oder auch über das Schicksal von Liane Berkowitz natürlich, aber auch darüber, wie es ist, heute als Jüdin in Berlin zu leben, in Zeiten von leider ja wieder wachsendem Antisemitismus.
Ich bin jetzt schon sehr neugierig geworden. Der Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart wird also geschlagen. Nadine jetzt im Gespräch mit Shelley Kupferberg beim Kiezspaziergang auf der Roten Insel.
Shelley, wir laufen jetzt hier die Leberstraße entlang in Richtung Rote Insel. Oder sind wir hier schon auf der Roten Insel? Ich kenne mich in Schöneberg nicht ganz so gut aus wie du. Ja, das ist in der Tat schon die Rote Insel. Diese Leberstraße, die hieß vor dem Krieg Sedanstraße und ist sozusagen die Einkaufsmeile der Roten Insel gewesen. Heute erkennt man das nicht ganz so sehr, aber es gibt noch so kleine Bäckereien und kleine Läden hier. Man kann sich das sehr gut vorstellen. Rote Insel, warum heißt sie so? Vor allem, weil sie eben von der Arbeiterschaft geprägt war, stark kommunistisch geprägt. Und dazu gibt es so ganz viele Geschichten und Stories, die mich schon immer interessiert haben.
Wie gut kennst du dich denn aus in der Gegend hier in Schöneberg?
Ich kenne mich hier gut aus. Ich lebe seit über 20 Jahren in Berlin-Schöneberg. Und das ist ein Kiez, den ich wirklich sehr, sehr gerne mag, all dieweil er sehr schön durchmischt ist. Also alle sozialen Milieus sind hier anzutreffen. Sehr multikulturell, sehr unaufgeregt und nach dem Mauerfall irgendwie auch unaufgeregt so vor sich hingewachsen und gewuchert. Gentrifizierung hat natürlich auch hier stattgefunden in den letzten Jahren, keine Frage. Aber dennoch, ich finde, noch mischt sich das hier auf eine ganz schöne Art und Weise, diese typische Berliner Mischung, würde man sagen, trifft man hier an.
Die typische Berliner Mischung beschreibst du ja auch ganz gut in deinem Roman. Die typische Berliner Mischung, wie es sie damals, ja, so Anfang, Mitte der 20er Jahre geht dein Buch ja los und dann über die 30er hinweg, die 40er bis in die späten 50er Jahre hinein. Und die Hauptfigur ist Martha, eine Hausbesorgerin. Sie steht im Mittelpunkt einer Geschichte und eben all die Hausbewohnerinnen, Hausbewohner, die in diesem Mietshaus leben. Also wir haben da zum Beispiel den Exzentriker mit Papagei, der der Freikörperkultur frönt. Wir haben eine alte jüdische Dame. Hilf mir mal, wer ist da noch?
Da gibt es den Hutschenreuter, das ist ein sehr gepflegter, alleinstehender Mann in diesem Wohnhaus, der ein wenig seltsam daherkommt. Und die Frage war für mich, ich habe mir vorgestellt, das Wohnhaus, das ich beschreibe, das es tatsächlich auch gibt, aufzuschneiden wie so ein Puppenhaus und da reinzuschauen und diese Figuren erzählen zu lassen, was sie so erleben über die Jahre hinweg.
Wir erleben den Berliner Alltag mit und erleben eben mit, wie in diesen Berliner Alltag immer mehr der Nationalsozialismus einsickert, das Leben sich verändert, für einige Menschen bedrohlich wird, lebensbedrohlich wird. Was war der Ausgangspunkt für dich?
Der Ausgangspunkt war eigentlich ein Gerücht über jenes Wohnhaus. Das gehörte, als wir in diesen Kiez zogen, einer sehr, sehr alten Dame, die ich tatsächlich auch noch wahrnahm, die sich hier durch die Straßen bewegte, die aussah wie eine Landstreicherin. Und sie hatte lange, schlohweiße, verfilzte Haare bis in die Kniekehlen. Sie hatte einen ganz zerfetzten, alten, zerschlissenen Mantel. Und man dachte sich, mein Gott, so eine alte Dame auf der Straße, das ist ja schrecklich. So, aber keineswegs war dies der Fall. Diese ältere Dame, wie sich dann rausstellte, war Hauseigentümerin eines Hauses. Und über diese alte Dame, Martha E. gab es Gerüchte. Und zwar sagte man sich, dass Martha alles andere eben als arm sei. Sie sei Millionärin. Sie hätte sich das Haus mit illegalen Mitteln erworben während des Zweiten Weltkrieges. Ich habe von dem Gerücht schon vor 20 Jahren etwa erfahren, aber vor ein paar Jahren ist es mir dann irgendwie nochmal aufgeploppt und ich dachte, was ist eigentlich dran an diesem Gerücht? Das ist ja ein hartes Gerücht. Stimmt denn das überhaupt? Und das machte mich so neugierig, dass ich gesagt habe, ich möchte dem auf die Schliche kommen. Ich bin in die Archive gegangen, ich hatte Zugang zu der Grundbuchakte des entsprechenden Hauses im Schöneberger Kiez. Und habe dann angefangen, diese Geschichte zu rekonstruieren. Und dabei stellte sich heraus, dass diese Martha Hausbesorgerin, Hausmädchen bei einem jüdischen Brüderpaar war, Berkowitz. Der Name Berkowitz ist jetzt gar nicht so selten. Und dennoch dachte ich mir, Berkowitz, Berkowitz, Moment mal. Es gibt eine Biografie aus der sogenannten Roten Kapelle, Liane Berkowitz. Es gibt auch am Viktoria-Luise-Platz in Berlin-Schöneberg eine Plakette für Liane Berkowitz, weil sie da einst wohnte. Es gibt in Friedenau einen kleinen Liane-Berkowitz-Platz. Die war eine junge Frau, der ganz übel mitgespielt worden ist. Im Zuge der Festnahmen der sogenannten Roten Kapelle, ich sage mal so genannt, weil die Nazis diesem Widerstandsnetzwerk den Namen gaben. Die hatte gar keinen Namen, aber jedenfalls stellte sich dann raus, ja, das war die Tochter des einen Hausbesitzers oder Hauseigentümers, Henry Berkowitz. Ja, und das machte mich erst recht neugierig. Wir sind jetzt ein paar Schritte gelaufen und stehen jetzt hier vor der Königin Luise Kirche, die, du beschreibst es so schön in deinem Buch, aussieht, als hätte ihr jemand eine Wollmütze übergestülpt. Hat ein schwarzes, so ein Schieferdach, ne?
Schieferdach, kuppelartig, mit so einem Zipfel, könnte man sagen. Also es ist ein auffälliger Bau, kugelrund irgendwie. Und irgendwie mitten reingepflanzt in diesen Schöneberger Kiez. Und ja, in der Tat, ich lasse die Martha, die verantwortlich war für ein gesamtes großes Wohnhaus mit sehr vielen Wohnungen. Ich lasse sie immer wieder durch diesen Kiez schlendern. Und hier ist sie auf jeden Fall immer wieder vorbeigekommen. Die Sedanstraße damals, eben diese Haupteinkaufsstraße dieser Schöneberger Roten Insel, war auch ein Kiez-Treffpunkt für informellen Austausch. Hier gab es unglaublich viele Arbeiterkneipen, eben unglaublich viele Handwerksbetriebe, Bäckereien, Fabrikationen, Manufakturen, auch viele Landwirtschaftsbetriebe in den Hinterhöfen. Und die Martha war hier immer wieder zugegen und hat ihre Besorgungen gemacht.
Dann lass uns doch auch noch mal ein bisschen weiter schlendern durch diesen Kiez.
Ja, in dieser Leberstraße ist Marlene Dietrich übrigens geboren. Ah. Da hinten gibt es auch eine Tafel für sie. Und Hildegard Knef hat später hier gewohnt. Ich glaube, wir gehen gerade an dem Wohnhaus vorbei.
Ah ja, da genau. Steht es auch. Ja, Hildegard Knef, eine Tafel an der Wand.
Es ist schon eine spannende Gegend, muss man sagen. Ja.
Eine Gegend auf jeden Fall mit vielschichtiger Geschichte.
Mit vielschichtiger Geschichte und sehr viel widerständiger Geschichte. Und auch das hat mich so gereizt. Also ich glaube, zwei Dinge sollte man vielleicht wissen. Schöneberg war lange ein eigenständiges Dorf, wie so viele Bezirke Berlins, wenn man da in die Geschichte zurückguckt. Und ab der Eingemeindung Ende des 19. Jahrhunderts hat sich dieser Stadtteil sehr urban entwickelt. Zuvor war der sehr ländlich, ja. Und es gibt wunderbare alte Fotografien. Ich war im Bezirksmuseum Schöneberg sehr viel zu Gast. Und es finden sich auch ganz viele Fotografien dort. Und diese Fotografien zeigen auch sehr schön diesen Bruch. Du hast also wirklich eine landwirtschaftlich geprägte Gegend und gleichzeitig schon das Urbane. Und so muss man sich das tatsächlich auch rund um die Rote Insel vorstellen. Da gab es also Felder und da gab es vor allem aber auch das preußische Militär. Denn vis-à-vis der sogenannten Roten Insel gibt es das ehemalige Eisenbahnerquartier des preußischen Militärs, was auch eine wichtige Rolle spielt in meinem Roman.
Ich fühle mich wie auf so einer persönlichen Stadtführung gerade, Shelley.
Ich bin ein großer Fan von Stadtgeschichte. Ja, ich weiß nicht, ich komme aus einer Historikerfamilie, vielleicht ist es so die Hobbyhistorikerin in mir, aber ich finde, in dem Moment, wo man einiges weiß, geht man auch mit anderen Augen durch eine Gegend, durch eine Stadt und Geschichtsbuchgeschichte rückt sehr viel näher an einen selbst dran, wenn man das eben so an dem Hier und Jetzt und an dem vor Ort Geschehen festmacht. Mich fasziniert das.
Edition Rote Insel. Scheint ein Verlag zu sein, ne?
Den kenne ich gar nicht, ist ja nett.
Guck mal, machst du auch noch Entdeckungen hier heute.
Genau. Ich bin unglaublich interessiert an historischem Material in Form, zum Beispiel nicht nur alter Fotos und Dokumente, sondern auch von alten Ausstellungskatalogen aus den 70er, 80er Jahren.
Aha.
Warum? Damals fingen die Geschichtswerkstätten an zu arbeiten und damals lebten viele ZeitzeugInnen noch, die man befragen konnte. Und da finden sich manchmal so kleine Aussagen und eine Aussage, die hat mich besonders interessiert. Da erzählt eine ehemalige Kohlenhändlerin davon, dass sie am Anfang nach der Machtübernahme der Nazis im Jahr 33 im Frühjahr so seltsame Schreie hörte immer wieder, die sie irritiert haben. Ganz quälende Schreie aus der Gegend und sie sagte, die kamen so von dem Gebiet des ehemaligen preußischen Eisenbahnergeländes. Was passierte dort? Es gab einen Folterkeller. Man spricht sogar vom ersten KZ. Ja, vielleicht kann man es so nennen, das errichtet worden ist.
Gestapo-Folterkeller, ne?
Ein Gestapo-Folterkeller, heute auch ein Gedenkort in der General-Pape-Straße. Und dort haben die Nazis ganz schrecklich gewütet, Man hat also politische Gegner sofort gefangen genommen und dort aufs Schrecklichste gefoltert. Viele sind unter den Folterungen gestorben. Und offenbar wurde das im Kiez irgendwie auch wahrgenommen. Man wusste, da passiert irgendetwas ganz, ganz Abscheuliches. Die Frage ist, wie reagiert man darauf? Und das lasse ich meine Figuren im Roman so ein bisschen besprechen. Ich weiß es auch deswegen, weil ich Literatur eines expressionistischen Schriftstellers fand, Paul Zech, der ebenfalls in diesem Kiez lebte und wirkte und der den Arbeitern aufs Maul schaute. So ein bisschen Fallada-artige Geschichten erzählt er. Und da gibt es unglaublich viele dokumentarische Erlebnisberichte von Menschen, die wussten, was in diesem Folterkeller passierte. Es war so eine wichtige Quelle für mich.
Wie lange hast du denn recherchiert? Also wie lange hat es denn gedauert? Von dem Gerücht, das du gehört hast, bis du dann angefangen hast zu schreiben?
Naja, ich bin ja hauptberuflich Journalistin und moderiere im Radio. Insofern ist es nicht so, dass ich mich die ganze Zeit dem Recherchieren hingeben kann. Ich habe auch Familie. Das heißt, immer mal wieder, wenn ich ein bisschen Zeit hatte, habe ich recherchiert. Und so gesehen zog sich das über tatsächlich, ich würde sagen, 2 Jahre, die ganze Recherche. Aber währenddessen schrieb ich auch schon. Also bei mir ist es oft so, es gibt diese Idee und dann fange ich an, das erstmal so aufzuschreiben und währenddessen fange ich an zu recherchieren. Das gibt mir wieder Futter für eine nächste Schreibphase und so baut sich das sukzessive auf und bis das Ganze dann zu Ende war und fertig waren es dann auch, glaube ich, ungefähr 3 Jahre. Aber wie gesagt, nebenbei in Urlauben oder mal nächtens, des Nächtens wird dann geschrieben, weil der Alltag eben mit meinem Beruf, den ich sehr liebe und schätze, belegt ist. Und es ging mir aber auch so in der Tat, Nadine, ich musste manchmal die Recherche ein bisschen aussetzen, weil das ziemlich hartes Zeug ist, was ich da zu lesen bekam. Wir reden über Widerstand und wir reden über ein Netzwerk, was dann aufflog. Und die Konsequenzen. Die Konsequenzen hießen Verhaftungen und Todesurteile. Und auch der Liane Berkowitz, deren Leben ich eben rekonstruiere, die sehr eng mit meiner Martha offenbar auch verbunden war. Ich konnte das aus der Entschädigungsakte der Familie Berkowitz rekonstruieren, wenn auch nicht alles. Es ist nicht einfach so ein Roman, das hat schon auch so seine Bewandtnis, weil es gab dann doch zu viele Leerstellen und dann war ich zu sehr im Bereich des Spekulierenden. Ich hatte ursprünglich vor, ein erzählendes Sachbuch zu schreiben. Das war dann nicht möglich, weil vieles eben überhaupt nicht verifizierbar ist.
Jetzt ist hier Musik am Start.
Wollen wir weiterziehen?
Ich lese mal eine Stelle vor. Und zwar heißt es da, mit den Jahren war auch das Unnormale, das Unvorstellbare zum Alltag geworden. Nie hätte Martha gedacht, dass es noch einmal einen Krieg geben würde. Nun waren sie mittendrin und es kam ihr vor, als hätten die täglichen Nachrichten von der Front schon immer zu ihrer aller Leben gehört. Also da sind wir schon mittendrin im Zweiten Weltkrieg. Und auch vorher haben wir ja so miterlebt, wie so nach und nach der Bewegungsspielraum für jüdische Mitmenschen immer weniger, immer enger wurde. Wie Gewalt auf die Straßen kam, die Stimmung, wie sie kippt. Ne? Also die Rhetorik verändert sich, die gesellschaftliche Stimmung verändert sich. Dann wird Hitler zum Reichskanzler gewählt und die Entwicklung ab da kennen wir ja nun. Aber du beschreibst eben in deinem Buch, wie das alles so den Alltag okkupiert, so langsam sich so reinschleicht und ja auch normal wird, was vor einigen Jahren, das sagen auch einige Figuren immer wieder, was vor einigen Jahren noch unsagbar war, ist jetzt normal. Und wir haben ja in den letzten Jahren schon auch beobachtet, wie einige Dinge, die vor einigen Jahren noch undenkbar, unsagbar waren, plötzlich so in die allgemeine Sprache eingeflossen sind. Hat dich das auch beim Schreiben beschäftigt? War das auch so ein Gedanke, mit dem du auch am Schreibtisch gesessen hast?
Seltsamerweise nicht, könnte man zwar meinen, und ich finde es auch ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, dieser Dreischritt denkbar, sagbar, machbar. Den habe ich für vieles im Hinterkopf, wenn ich über heutige Politiken nachdenke und Stimmungen. Da gebe ich dir absolut recht. Aber beim Schreiben selbst geht es mir eigentlich immer so, dass ich so vertieft bin und versuche, mit den Augen der damaligen Menschen ins Hier und Jetzt zu schauen, ohne zu wissen, retrospektiv, die wissende Shelley, die dann wusste, was noch passiert aus dem Geschichtsbuch, die probiere ich da auszublenden beim Schreiben. Ich probiere mich wirklich in die Figuren selber einzufinden und mit ihren Augen durch die Stadt, durch den Kiez zu gehen. Dieser Kiez ist auch deswegen so bemerkenswert und interessant, weil der Sportpalast gar nicht weit war. Zum Beispiel wollt ihr den totalen Krieg, die berühmte Goebbelsrede hat da zum Beispiel stattgefunden. Das Entschädigungsamt nach dem Krieg war genau daneben. Ja, also alles spielt sich innerhalb eines ganz kleinen Kiezes ab. Ich habe auch noch mal recherchiert, wo überall ZwangsarbeiterInnen eigentlich hier im Kiez unterwegs waren. Da gibt es eine wahnsinnig interessante Karte von den Zwangsarbeitergedenkstätten Deutschlands. Und das ist erschreckend. Eigentlich jeder Betrieb, jeder zweite Betrieb, also irre viele Leute. Und ich probiere eben beim Schreiben das Hier und Jetzt wirklich auszublenden, sondern probiere mich in die Figuren so einzufühlen, wie sie durch den Kiez gehen und all das wahrnehmen. Was denken Sie dabei? Was wissen Sie? Was wollen Sie wissen? Was wollen Sie vielleicht gar nicht wissen? Was verdrängen Sie? Diese Fragen, die interessieren mich eigentlich sehr, sehr viel mehr. Aber ich freue mich natürlich, wenn es dazu führen könnte, dass Menschen auch über das Hier und Jetzt nachdenken, dann finde ich das nicht verkehrt.
Ja, man wird natürlich dazu eingeladen. Zum Beispiel Martha muss eine judenfeindliche Parole von der Hauswand wegputzen. Da denkt man natürlich auch, also wir haben jetzt auch wieder wachsenden, gestiegenen Antisemitismus. Man stellt immer automatisch diese Verbindung her, ne? in die Gegenwart.
Ja, schön, wenn sich das so einstellt. Also schön natürlich nicht, aber wenn es zu einer Reflexion einlädt. Und ich glaube, das ist ja auch die Stärke von Literatur und vom Geschichtenerzählen, dass man das recht automatisch eigentlich tut, sich damit verbindet, fragt, was hat das mit mir zu tun oder was hat das mit meiner Umgebung zu tun. Da ist man ganz schnell bei sich und bei dem Hier und Jetzt und das ist die große Kraft der Literatur.
Jetzt war ja die Rote Insel auch besonders, du erwähnst das auch im Buch, weil hier die Nazi-Ideologie offenbar es schwerer hatte als in anderen Stadtteilen. Also hier wehten sehr weit weniger, wenn überhaupt, Hakenkreuzflaggen aus den Fenstern.
Ja, wahrscheinlich die Ballung der Arbeiterschaft. Man war hier sehr, sehr überzeugt, kommunistisch vor allem. Und das hat den Kiez einfach ausgemacht, aber schon ein Straßenzug weiter. Und wir stehen gerade vor dem Straßenschild Naumannstraße. Um die Ecke in der Naumannstraße wohnten dann Nazis, wie ich rausfinden konnte. Und da sehen die Häuser auch ein bisschen anders aus. Die sind nicht ganz so dicht und gedrängt und klein und niedrig, sondern so ein bisschen großzügiger. Und die gingen immer wieder auf den Bummel, in Anführungsstrichen, und machten Jagd auf die Arbeiterschaft. Es gibt ganz brutale Szenen, die dann auch in den Zeitungen tatsächlich abgedruckt worden sind. Ich habe diese Artikel mir auch alle durchgelesen. Die waren mit Dolchen unterwegs und die trauten sich aber nur gruppenweise in diesen Arbeiterkiez, Rote Insel.
Mhm. Wir können ja mal um die Ecke gucken.
Mhm. Machen wir. Ich habe, als ich hier in die Gegend zog und dann geht man irgendwie ein bisschen spazieren, vielleicht an einem schönen Sonntag oder an einem schönen sonnigen Tag wie diesem, mir fiel immer auf, intuitiv, dass diese Straße einen anderen Charakter hat als die Leberstraße. Und ich denke, ich habe darüber nicht weiter nachgedacht, ja, aber es liegt tatsächlich daran, dass wir es hier mit einer anderen Architektur zu tun haben aus der Gründerzeit. So ein bisschen geräumiger, kleine Vorgärten, viel mehr Balkone. Also irgendwas unterscheidet sich hier schon. Ich habe nie darüber nachgedacht, was das eigentlich sozial hieß, ja, also was für ein soziales Milieu hier angesiedelt war. Aber hier sieht man es schon eigentlich ganz schön und wir kommen dann auch noch zu etwas großzügigeren, herrschaftlicheren Häusern. Und als ich dann aber las, dass tatsächlich hier die Arbeiterschaft nicht zu Hause war in der Straße, sondern eben später Nazis, Nazi-Beamte, da wurde mir das klar.
Ja, ja, da macht es dann Klick. Ne? Da sieht man hier auch schon diese kleinen Vorgärtchen mit Hecke drumherum.
Genau, es ist wirklich eine andere Architektur, das hast du dort nicht.
Ne? Ja.
Und so geht es eben weiter. Wenn man sich anfängt mit Geschichte zu beschäftigen im eigenen Kiez, dann kann man so viele Spuren finden. Das finde ich unglaublich aufregend.
Und inwiefern hat denn hier auch wieder, auch in dem neuen Buch, deine eigene Familiengeschichte vielleicht mit reingespielt und dich auch beschäftigt? Weil du hast ja in Isidor einen Teil deiner eigenen Familiengeschichte erzählt, aufgearbeitet, die Geschichte deines Urgroßonkels Isidor. Inwiefern hast du jetzt auch wieder vielleicht etwas mit einfließen lassen?
Ich habe in dieses Buch Stunden wie Tage einiges an Familiengeschichten und Familiengeschichte einfließen lassen. Ich glaube einfach deswegen, weil nach dem Isidor noch so viele Geschichten übrig geblieben sind, die man sich in der Familie erzählt hat. Und ich fand die so erzählenswert. Ich sage immer, das ist das einzige Erbe, wenn man so will, was ich tatsächlich von meinen Vorfahren habe bekommen können. Dinge gibt es nur ganz wenige. Das wurde alles vernichtet. Wir sind eine sehr kleine Familie. Der Großteil wurde vernichtet. Aber was überlebt hat, sind eben Geschichten. Und die spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle in unserer Familie. Und davon gibt es eben so schöne und so viele. Ich habe auch in diesem Buch Stunden wie Tage so einige Familiengeschichten mit einfließen lassen. In der Nachbarschaft finden sich in Marthas Wohnhaus zwei Menschen, die ich verpflanzt habe, vom Tel Aviv der 40er Jahre ins Berlin der 30er Jahre. Besagter Herr Klamkin mit der Freikörperkultur und den Papageien, den gab es allerdings in Tel Aviv. Und eine gewisse Frau Levin hat sich über ihn immer so aufgeregt. Das war die Nachbarin meiner Großeltern in Tel Aviv, geflüchtete Juden nach Palästina geflüchtet, meine Großeltern. Und eine Nachbarschaft, wo nur deutschsprachige Menschen eigentlich lebten damals in Tel Aviv. Und auch viele Berliner Jüdinnen und Juden zugegen waren, eben auch Frau Levin. So, Herr Klamkin hielt Einzug in die Geschichte Stunden wie Tage zum einen. Dann ist es eben Putti Levin, die alte Berliner Jüdin, die auch ziemlich kesse Sprüche drauf hat. Und dann habe ich tatsächlich auch einen Teil meiner Familiengeschichte mit einfließen lassen. Mein Großvater Raphael und seine Familie, die Familie Kupferberg, die lebten in Lichterfelde. Und wir sind hier ja in einem Kiez unterwegs, der sehr gut verbunden ist mit Lichterfelde. All dieweil ist diese Wannseebahn, die heutige S1 schon damals gab. Und die führt von Schöneberg direkt nach Wannsee über Lichterfelde. Und irgendwie wollte ich gerne zu dieser Arbeiterwelt, die irgendwo zwischen Hans Fallada und Babylon Berlin vielleicht von der Atmosphäre her so imaginierbar ist. Ich wollte da irgendwie noch so einen Gegenpol schaffen, denn Berlin ist ja vielseitig und vielfältig und das Gegengewicht ist dann dieses Lichterfelde. Und Henry Berkowitz, seine Frau Katharina und Liane machen gerne einen Ausflug dorthin. Da wiederum gehen sie gerne zu der Familie Samulewitsch. Die gab es so wirklich. Das waren sehr gute Freunde meiner Urgroßeltern Kupferberg. Ich habe also ein bisschen was abgewandelt, aber eigentlich ist vieles, was ich bei den Samulewitschs in Lichterfelde in ihrer gediegenen Villa und sehr schönen Gegend beschreibe, die Geschichte meiner Urgroßeltern Kupferberg in Lichterfelde.
Also auch ein Stück Familiengeschichte erzählt und damit ja auch bewahrt, ne? So wie ja auch Zeitzeugen nicht mehr so viele da sind. Da ist ja auch einfach wichtig, dass diese Geschichten von ihnen immer wieder erzählt werden, von Überlebenden.
Finde ich auch. Und oh, jetzt rollt es hier und holpert.
Die Müllabfuhr. Ja,
alles gut. Sie machen ihre Arbeit.
Sie müssen ja arbeiten.
Danke.
Vielleicht kann ich noch eines dazu sagen. Genau, du sagtest gerade.
Gleich mache ich nochmal richtig
krass. Alles klar.
Alles gut.
Du sagtest gerade, Familiengeschichten bewahren. Ja, auf eine Weise sehe ich mich fast als sogenannte dritte Generation nach dem Holocaust, auch als Zweitzeugin. Ich bin keine Zeitzeugin, aber ich habe diese Generation der Großeltern sehr bewusst und sehr lange miterleben dürfen. Hatte auch ein sehr enges Verhältnis zu den vier Großeltern, die überlebt hatten. Und insofern bin ich eine Art Zweitzeugin. Ich möchte diese Geschichten weitergeben, weil ich wirklich denke, dass sie es fürs Hier und Jetzt immer wieder, wie auch immer, einen Wert haben, dass man irgendwas draus ziehen kann.
So, jetzt sind wir hier nochmal weitergelaufen, wieder zurück durch die Leberstraße. Hier war doch gerade das Gasometer zu sehen.
Ja, da können wir eigentlich ganz schön durchgehen durch den Park, dann sind wir wieder an der Julius-Leber-Brücke.
Ja. Ah ja, da ist es ja, das Gasometer.
Das ist auch zum Beispiel, ne, diese Architekturen hier finde ich unglaublich spannend. Das ist eine große Brache, heute ist hier ein Park, sehr schön, das sind so die Ausläufer des Gleisdreiecks. Landschaftsparkes, ja, die eben bis zum Bahnhof Südkreuz reichen. Aber wenn man sich hier umschaut, dann sieht man eben ganz interessante Gebäude. Ne? Man sieht hier diese industriellen wilhelminischen Gebäude und dann hat man ganz moderne Bauten zwischendurch und Industriebauten vor allem. Und wenn man anfängt, mal hier so ein bisschen Spuren zu suchen, dann ist man schon mitten in der Geschichte eines Stadtteils.
Jetzt suchen wir uns mal ein Bänkchen oder ein Plätzchen, um über unsere Büchertipps zu sprechen.
Genau, sehr gut. Hier ist natürlich auch laut.
Es ist überall laut hier in Schöneberg.
Merke ich auch gerade. Aber weißt du was, wenn wir da in die Richtung gehen, da gibt es auch noch mal Sitzgelegenheiten.
So, ein Plätzchen in der Sonne. Wir haben ja Bücher mitgebracht. Also Büchertipps sind ja ein fester Bestandteil hier in Orte und Worte. Ich bin gespannt, was du mitgebracht hast, Shelley. Was hast du dabei?
Ich habe ein Essay, der zugegebenermaßen schon ein bisschen älter ist, aus Frankreich mitgebracht, aber zu dem ich immer wieder gerne greife. Warum? Ich bin ein ausgesprochener Mittagsschlaf-Fan, auch wenn ich den viel zu wenig machen kann. Aber ich liebe es, so eine mittagliche Siesta. Es geht nichts darüber, wirklich. Und es gibt von Thierry Pacot einen kleinen Band, nicht mal 100 Seiten, mit dem schönen Titel Die Kunst des Mittagsschlafs. Und zu diesem Band habe ich sofort gegriffen, als ich mal im Buchladen war. Und ich habe ihn auch mehrfach verschenkt. Also zum einen ist es die Kulturgeschichte des Mittagsschlafes, der Thierry Pacot nachgeht. Er guckt aber auch nicht nur, welche Bedeutung hat der Mittagsschlaf in der Antike gehabt und in der Menschheitsgeschichte überhaupt. Er schaut auch in die bildende Kunst, wie wird Mittagsschlaf dargestellt. Aber er macht das Ganze, und das fand ich besonders interessant, klingt vielleicht ein bisschen überhöht, aber dennoch interessanter Gedanke, er macht das Ganze auch politisch, weil er sagt, mit dem Mittagsschlaf entzieht man sich sozusagen dem Treiben, dem Handeln, dem Tun. Das sei ein ganz kristalliner Moment. Er spricht sogar von der sogenannten sechsten Tageszeit, die eben diese politische Dimension haben kann. Sich zurückziehen, ein zu sich finden, entspannen, dösen und einfach mal gar nichts tut. Und damit auch vielleicht einem Kapitalismus, der immer berechenbar ist, bei dem man auch immer zur Verfügung stehen muss, sowas wie einen gewissen Entzug sich mal leistet. Und ich fand all diese Gedanken unglaublich interessant. Ja? Dachte, sieh mal eine an. So habe ich das noch nie gesehen. Aber ja, auch so könnte man einen Mittagsschlaf interpretieren.
Habe ich mir tatsächlich auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Finde ich total inspirierend gerade. Weil auch ich, wenn ich denn mal Zeit habe, bin totaler Fan davon, von dem Mittagsschlaf oder eigentlich so Nachmittagsschlaf. Einfach so diese Möglichkeit, sich dann nachmittags mal so eine halbe Stunde rauszuziehen und hinzulegen, kann ich total gut nachvollziehen.
Ich bin auch eher, wenn, dann eine Nachmittagsschläferin. Genau, und es reicht eine halbe Stunde. Manchmal sind es auch nur 20 Minuten. Mhm. Dieses Bändchen ist total interessant und inspirierend.
Aber ich frage mich ja schon, Shelley, bei all dem, was du so machst, also das habe ich mich auch, ich habe mich gefragt, wie kann diese Frau, wie schafft sie es, auch noch Romane zu schreiben? Du moderierst im Radio ja nicht wenig, du moderierst viele, viele Veranstaltungen, hast Familie, hast Kinder, also wie um Himmels Willen schaffst du das alles?
Ja, das ist eine gute Frage und Freunde stellen mir die auch recht häufig. Ich glaube, ich bin ein sehr neugieriger Mensch, deswegen bin ich auch Journalistin geworden. Ich arbeite sehr gerne und sehr viel. Vielleicht habe ich sogar auch sowas wie eine Art Hyperaktivismus in mir, wenn auch jetzt nicht körperlich, so würde ich das nicht beschreiben, aber unglaublich einen Tatendrang spüre ich in mir und eine Kraft. Und ich muss sagen, das Schreiben habe ich sehr spät in meinem Leben entdeckt, mit Mitte 40. Und ich wusste auch gar nicht, dass es in mir ist. Also es hat mich auch niemals interessiert. Ich habe mir die Frage niemals gestellt. Ich bin durch Zufall zum Schreiben gekommen, habe aber festgestellt, dass mich das dermaßen beglückt und auch auf eine Weise entspannt und gleichzeitig aufregt. Aufregt im Sinne, dass ich so ein freudiges Gefühl beim Schreiben entwickeln kann, wie ich selten eines habe. Und dann ist es halt so, dass auch mal während des Urlaubs geschrieben wird. Gerade da, in der Entspannung, kommen eigentlich diese kreativen literarischen Prozesse bei mir im Kopf in Gang. Und das weiß meine Familie. Wenn meine Familie sieht, dass ich glücklich am Rechner sitze, schmunzelnd wenn dann gefragt wird, was machst du, und ich sage, ich schreibe, dann sind alle anderen auch glücklich, was mich wiederum glücklich macht. Und so kann man das dann, glaube ich, ganz gut praktizieren.
Wie kommt man denn zufällig zum Schreiben?
Ich habe damals, als ich anfing, den Isidor zu recherchieren, niemals vorgehabt, ein Buch zu schreiben. Mein erstes Buch entstand wirklich aus einer Privatrecherche. Ich wollte herausfinden, welche Kunstwerke hingen im Palais meines Urgroßonkels im Wien der 1920er, 30er Jahre. Ich habe mich mit dem Thema NS-Raubkunst eingehend für eine Tagung beschäftigt, die ich moderierte. Und das Thema ließ mich irgendwie nicht los. Und dann dachte ich, Mensch, da gab es doch diesen Urgroßonkel, der angeblich so vermögend war. Da muss doch Kunst gehangen haben. Und das waren so irre Storys, die ich bei der Recherche dann plötzlich auf dem Tisch hatte und dachte, eigentlich schade, daraus nichts zu machen. Ich bin Radiofrau, ich dachte, ich mache ein Radiofeature. Und dann fing ich auch an zu überlegen, wie könnte man das stricken, und so richtig gelang mir der Bogen nicht. Und dann dachte ich, ach, und jetzt kommen wir zum Zufall, wie kommt man so zum Schreiben, so zufällig. Ich habe dann angefangen, all meine Rechercheergebnisse einfach mal aufzuschreiben, weil ich dachte, ganz pragmatisch, wenn mich jemand in 2-3 Jahren fragt, habe ich die Hälfte vergessen. Aber dieses Schreiben setzte ein Adrenalin, ein Feuer in mir frei, wie ich es noch nie erlebt habe. Ich dachte, was ist das denn? Das hat mich am Anfang auch wirklich verstört. Aber es ließ mich nicht los, und immer wenn ich dann ein bisschen Zeit hatte, habe ich angefangen weiterzuschreiben, und dann wucherte da so ein Skript vor sich hin, und da wurde mir klar, vielleicht will das Ganze, will diese Geschichte ein Buch werden. Und so habe ich das Schreiben für mich entdeckt.
Auch eine schöne Geschichte. Ich habe ja auch noch einen Buchtipp dabei.
Ja.
Ich habe mitgebracht das neue Buch von Siri Hüstvedt, Ghost Stories, genau. Hast du es auch schon gelesen oder bei dir?
Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe den wunderbaren Kinofilm über Siri Hüstvedt auf der Berlinale gesehen.
Ich auch.
Der ist toll, oder?
Ja.
Von Sabine Liedl. Abgesehen davon ist Sabine Liedl eine sehr enge Freundin, und ich habe das Making-of sehr nah begleiten dürfen. Und daher weiß ich von dem Buch und bin sehr gespannt darauf. Und du hast es gelesen?
Ich habe es gelesen, gerade ganz frisch gelesen. Und genau, Siri Hüstvedt verarbeitet darin ja die Trauer um ihren verstorbenen Mann Paul Auster. Und es ist ein Buch, das sich zusammensetzt aus so verschiedenen Arten der Erinnerungsverarbeitung oder des Schreibens. Zum einen hat sie Tagebuch geschrieben, auch schon während der Krebserkrankung von Paul Auster, aber auch danach, nach dem Tod, und nimmt uns mit in diese wirklich ja verwüsteten Zustände, in die man da reingerät, wenn man in Trauer ist. Ja, sie nimmt uns mit, wie sie sich durch das plötzlich so leere Haus bewegt, das sie jahrzehntelang mit ihm bewohnt hat in Brooklyn. Und dann wiederum hat sie auch Briefe, die Paul Auster seinem gerade geborenen Enkelsohn Miles geschrieben hat, hat sie mit aufgenommen in dieses Buch, in Ghost Stories. Er konnte diese Briefe ja nicht mehr vollenden. Er hat, glaube ich, so 35 Seiten geschrieben. Ich glaube, es waren 7 Briefe. Die hat sie nun mit aufgenommen in dieses Buch. Und dann hat sie noch eine andere Art, mit all dem umzugehen. Sie ist eine, die sich alles durchs Lesen erschließt. Also eine, die viele Bücher liest, wenn sie sich einem Thema nähern möchte. Und das tut sie jetzt auch wieder in diesem Fall. Sie liest psychologische, neuropsychologische Bücher, Abhandlungen, andere Erinnerungsbücher. Und über diese Lektüre nähert sie sich auch dem, was sie gerade erlebt. Und aus all dem setzt sich dieses Buch zusammen. Und ich finde, es ist ein sehr berührendes Buch, aber auch ein Buch für alle, die selbst auch einen Verlust erlebt haben, welcher Art auch immer, die sich hier auch trösten lassen können, finde ich. Und es erzählt natürlich sehr persönlich auch über dieses sehr besondere Liebespaar, was die beiden ja auch waren. Ja, mich hat das sehr, sehr berührt, und ich finde, es bereichert aber auch, es tröstet und ermöglicht einen tiefen Blick in einen trauernden Menschen.
Schön, ich möchte es auf jeden Fall auch lesen. Das klingt sehr, sehr inspirierend, anregend. Toll.
Shelley, jetzt gehst du ja auf Reisen mit deinem neuen Buch, Stunden wie Tage. Sitzt damit selbst auf vielen Bühnen. beantwortest Fragen, bist dann wieder in der Rolle auf der anderen Seite des Mikrofons. Ich kann mir vorstellen, dass dir auch gerade jetzt so in dieser Zeit viele Fragen gestellt werden zu Israel und zu deinem Jüdischsein, deiner jüdischen Identität. Wie gehst du damit um?
Das passiert ab und an. Manchmal da, wo man es nicht erwartet, und da, wo man es erwarten würde, da passiert gar nichts. Ich gehe damit sehr offen um. Ich finde es ganz wichtig, über alles zu sprechen, auch wenn das unbequem ist. Und sicherlich gibt es auch Fragen, wo ich dann sage, ab hier möchte ich jetzt gar nicht weiter mich preisgeben. Solche Situationen gab es Gott sei Dank bisher eigentlich nur einmal, dass ich wirklich mit sehr antisemitischen Dingen konfrontiert worden bin, wo ich gemerkt habe, da gibt es keine Basis. Da wüsste ich jetzt nicht, wie man weiterkommt. Das war ziemlich schrecklich. Aber sowas gibt es halt auch selten bisher, was mich sehr freut. Ich gehe immer von einem Wohlwollen aus. Menschen, die zu einer Lesung kommen, die sich per se schon mal interessieren für so eine Thematik, das ist ja schon mal toll. Und da entstehen unglaublich fruchtbare Gespräche. Und deswegen bin ich für Offenheit, Offenheit, Offenheit.
Und wie geht's dir jetzt gerade so selbst? Du hast ja, glaube ich, auch noch Verwandte in Tel Aviv, in Israel. Du bist ja dort geboren, also hier aufgewachsen in Berlin. Aber deine ganze Geschichte ist ja eben eine jüdische Geschichte auch. Wie geht es dir jetzt gerade mit dieser aktuellen Weltlage? Ich muss es dann doch einmal fragen.
Schmerzhaft und leider unglaublich pessimistisch. Ich finde es unglaublich deprimierend nach dem 7. Oktober und den Verheerungen des Gaza-Krieges, diesen wahnsinnigen, massenhaften Tötungen von unschuldigen Menschen im Gazastreifen, die Siedlergewalt, gleichzeitig das Leiden so vieler Menschen in Israel selbst, das ich ja mitbekomme durch Freunde und Verwandte, ständige Bedrohung zum einen, immer wieder Kriege, gefallene Soldaten auf allen Seiten. Das ist unglaublich belastend und schmerzhaft. Ich habe das Gefühl schon seit vielen Jahrzehnten, dass kein wirklich politischer Wille für eine Lösung dieses unsäglichen Konfliktes vorhanden ist. Ich würde mir nichts sehnlicher wünschen als eine friedliche Koexistenz, als Demokratie, Freiheit, Sicherheit, Frauenrechte, Menschenrechte für alle dort lebenden Menschen in der Region, ganz egal, welchen Background sie haben und mitbringen. Und ich glaube auch, dass das die Sehnsucht vieler Menschen vor Ort ist, in der gesamten Region. Und eines Tages muss das doch möglich sein. Es deprimiert mich sehr, dass das nach allem, was wir jetzt wissen, nach so vielen Kriegen, nach so viel Blutvergießen immer noch nicht der Fall sein wird. Deswegen ist das ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr schmerzhaftes Thema. Ein sehr schmerzhaftes Thema ist auch, ja, jüdisch sein in Deutschland derzeit ist nicht einfach, unglaublich volatil und leider zu einem Thema geworden. Ich bin ja gar nicht religiös oder ich zeige mich nicht öffentlich sozusagen jüdisch, indem ich irgendwas trage, was mich als jüdisch markiert. Das habe ich noch nie, das Bedürfnis habe ich nie. Aber kleines Beispiel, ich habe so einen Stoffbeutel zu Hause mit dem jiddischen Alphabet, was in hebräischen Lettern geschrieben wird, eines sehr schönen jüdischen Museums aus Hohenems, den habe ich mal geschenkt bekommen, den ich sehr liebe. Seit dem 7. Oktober benutze ich diesen Beutel nicht, ganz bewusst nicht. Und ich habe auch meinen Kindern gesagt, bitte benutzt diesen Beutel nicht zum Einkaufen oder wo auch immer, weil die Menschen hierzulande oft leider, und das ist wirklich verheerend, nicht differenzieren zwischen jüdischer Diaspora, die vielleicht auch Probleme mit der Regierungspolitik eines Netanjahus hat, aber auch mit Hamas und anderen, aber überhaupt nicht wählt und überhaupt nicht vor Ort ist und das Ganze mitprägt und mitbestimmt, sondern eben hierzulande zum Beispiel lebt und sich auch Anfeindungen aussetzen muss. Der Antisemitismus ist lauter geworden, er war immer da, aber er ist jetzt eben sagbar und zwar sehr unverblümt. Und das ist unglaublich schmerzhaft. Und das macht es für Menschen wie mich nicht einfach. Ich spreche natürlich auch mit vielen Freunden, auch Jüdinnen und Juden. Und uns allen geht es so. Man überlegt sich gewisse Dinge zwei, dreimal. Sagt man seinen Namen überall einfach so? oder benutze ich eher den Nachnamen meines Ehemanns zum Beispiel? Also es ist auf jeden Fall sehr viel vulnerabler geworden, sich als Jude öffentlich kenntlich zu zeigen. Man muss mit Konsequenzen rechnen. Und allein, dass man darüber nachdenkt, finde ich eine absolute Bankrotterklärung. Zumal in einem Land wie Deutschland. Das stimmt mich wirklich traurig und das bereitet mir höchste Sorgen. Und ich glaube, diese Sorgen sollte sich jeder und jede machen, der die Demokratie hochhält. Denn Antisemitismus ist tatsächlich ein Lackmustest für die Verfasstheit einer demokratischen Gesellschaft. Wie gehen wir mit Minderheiten um? Das zeigt immer sehr viel, wie wir mit auch anderen Fragen, Homophobie etwa umgehen, Misogynie, Demokratiefragen überhaupt, die hängen sehr, sehr stark eben mit der Lage des Antisemitismus zusammen.
Naja, und es hat ja dann wirklich auch also sehr alltägliche Einflüsse, so wie du das schilderst, wenn du im Alltag ständig auch darüber nachdenken musst.
Ja, es gab wirklich auch Phasen, in denen ich dachte, nehme ich meinen Namen vom Klingelschild runter. Das mache ich nicht. Irgendwie denke ich auch, man darf sich dieser Angst auch nicht zu sehr hingeben. Das ist auch überhaupt nicht gesund. Also ich stehe als halböffentliche Person ja auch mit meinem Namen immer wieder da und es wäre auch albern. Aber es stimmt mich sehr traurig, vor allem für meine Kinder.
Worin findest du Halt?
Ich bin eigentlich ein sehr optimistischer, positiver Mensch. Ich liebe Menschen. Das alles gibt mir erstmal Halt und Kraft. Freundschaften, natürlich meine Familie, Kunst, Literatur, Kultur. Ich bin Kulturjournalistin. Kultur ist für mich essentiell, gibt mir sehr viel Lebenslust.
Vielen Dank, Shelley, für deine Offenheit und für dieses Gespräch und diesen Spaziergang, diese Stadtführung.
Ich danke dir, Nadine. Hat mir großen Spaß gemacht.
Nadine und Shelley Kupferberg im Gespräch über Shelleys zweiten Roman Stunden wie Tage über jüdisch sein und Antisemitismus damals und heute. Antisemitismus ist ein Lackmustest für die Verfasstheit einer demokratischen Gesellschaft. Dieser Satz, der ist bei mir hängen geblieben.
Ja, bei mir auch ist dieser Satz von Shelley hängen geblieben und ich finde, er sollte uns auch alle weiter beschäftigen.
Gibt es denn einen Satz aus dem Roman, der bei dir hängen geblieben ist?
Ja, einen Satz rauszugreifen ist ja immer so eine echt eine Schwierigkeit, ne? Und wird natürlich dem Roman gar nicht gerecht. Aber es gibt da schon einen Satz relativ weit hinten im Buch. Da sind wir schon mitten im Kriegsgeschehen. Und was das Buch auch so stark macht, ist, dass wir weiter, auch während Bomben fallen und der Naziterror in vollem Gange ist, wirklich nah bei den Menschen und ihrem Alltag sind. Der läuft ja parallel weiter. Und da gibt es diesen Satz, ich zitiere: Wie sehr hatte sich ihrer aller Leben verändert? Wie sehr hatte man sich ans Schweigen gewöhnt, nichts zu sagen, nichts zu fragen? Also diese bedrückende Atmosphäre überträgt sich hier, die bedrückende Atmosphäre dieser Kriegsjahre, aber das fängt ja schon viel früher an, schon in den 20er Jahren und geht dann bis zu Hitlers Machtübernahme und bis zum Kriegsausbruch. Also da wird beklemmend deutlich, wie sich das Leben für alle verändert hat, aber wie sich vor allem natürlich die Schlinge für jüdische Mitmenschen immer enger zuzieht und auch für Leute, die Widerstand leisten. Und im Moment wird ja viel darüber geforscht, was Menschen im Dritten Reich, also normale Bürgerinnen und Bürger, von all dem mitbekommen haben, von Deportationen, der Vernichtung. Da gibt es jetzt übrigens eine interessante Ausstellung, die ist kostenlos zu besichtigen in der Topographie des Terrors in Berlin, zu genau der Frage, was haben eigentlich Menschen während des Holocaust gewusst vom Holocaust. Und auch das ist eben Thema in Stunden wie Tage. Wie haben sich eigentlich die Leute beim Bäcker darüber unterhalten? Was haben sie mitbekommen? Und das alles wird in vielen Dialogen erzählt, springt durch die Jahre. Das ist wirklich Berliner Geschichte zum Anfassen und trotz des schweren Themas sehr federleicht erzählt, wie ich finde. Und was bei mir auch noch nachhallt, im Anhang merkt Shelley noch an, erst 1998 wurden die Unrechtsurteile gegen Liane Berkowitz und ihre Mitstreiter aufgehoben. Das ist schon echt ein Ding, so viele Jahre später. Und viele der von der NS-Justiz hingerichteten Menschen, also viele der Leichen, wurden danach von der Medizin zu Forschungszwecken seziert und nie bestattet. Das ist zum Beispiel auch ein Aspekt der Geschichte, der mir so nicht bekannt war.
Ein Buch, das nachhalt, also Stunden wie Tage von Shelley Kupferberg. Es hat 272 Seiten. Erschienen ist es im Diogenes Verlag. Alle Bücher, über die wir in dieser Folge gesprochen haben, findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch auf den Seiten von RBB24 Inforadio und Radio 3. Ihr könnt uns gerne abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Das geht bei ARD Sounds und Apple Podcasts zum Beispiel.
Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Wie Autorinnen und Autoren so ticken, erfahrt ihr auch im Podcast Buchgefühl. Jede Woche gibt es hier ein neues Buch zu entdecken in Lesung und Gespräch. Und besondere Stellen werden vorgelesen von Schauspielerinnen und Schauspielern. Ein Bayern 2 Podcast fürs Buchgefühl. Jeden Freitag neu in ARD Sounds. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Viel Spaß beim Lesen und beim Hören.
Ich bin Stefan Auschwart.
Tschüss.
Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Sounddesign und Technik Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.